Ich begrüße euch auch heute ganz recht herzlich. Ich freue mich sehr, hier immer wieder sein zu können. Und ja, stimmt, das ist schon ziemlich häufig gewesen in der Vergangenheit, dass ich hier sein durfte. Joachim hat das schon super eingeleitet. Eigentlich kann ich jetzt nur beten und nach Hause gehen, so gefühlt. Nein, dem ist nicht so. Aber ich kann auf jeden Fall mir eine Menge sparen an Einleitung, weil du das schon super gemacht hast. Heute Morgen wollen wir uns, wie gesagt, über dieses Thema Gedanken machen, die Missio Dei, die Mission Gottes. Es ist seine Mission, über die wir uns Gedanken machen wollen. Und das Anliegen, das wir heute vor uns haben, ist, unser eigenes Herz zu überprüfen, wo wir einmal Gottes Wesen vielleicht noch nicht so durchdrungen haben, noch nicht so wirklich verstanden haben, wer er eigentlich ist, und das neu fassen und neu fasziniert davon werden. Und auf der anderen Seite wir uns aber auch gleichzeitig hinterfragen, finde ich mich ein in dieser großen Geschichte Gottes? Nehme ich Anteil daran, an dieser Geschichte, die Gott unter uns Menschen schreibt? Und dazu möchten wir uns diese große Geschichte, dieses Big Picture der Bibel einmal vor Augen führen, um wen es sich eigentlich dreht, wer der wirkliche große Missionar ist. Weil bei uns häufig in der Regel so das Denken ist, wenn wir an Mission denken, ja okay, Mission, das hat zwangsläufig unmittelbar was mit mir und uns Menschen zu tun. Wir denken häufig daran, wir sind es, die Mission betreiben, die Mission vorantreiben. Wir sind es, die unseren Nachbarn, unserem Arbeitskollegen und so weiter das Evangelium erklären. Oder wir denken an die Missionare der Vergangenheit, die in ferne Länder gegangen sind, um das Evangelium Menschen zu bringen, die es noch nie gehört haben. Vielleicht auch an Missionare der Gegenwart, die auch ihr unterstützt. Oder vielleicht denkt man an Evangelisationen, die gehalten werden, an Missionsschulen, an Erweckung und so weiter, wenn man diesen Begriff hört. Und all das ist relativ horizontal, ist eher so menschenzentriert, wenn wir von diesem Standpunkt ausgehend anfangen, dieses Thema zu beleuchten. Wir sind die, die Mission betreiben. Aber die Bibel sagt zuallererst, so ist das nicht. Zuallererst ist da Gott, und zwar der dreieinige Gott, der selbst Missionar ist und Mission betreibt. Und wir wollen uns in zwei Hauptteilen dieser Thematik in dieser Predigt einmal zuwenden. Zum einen wollen wir uns anschauen, wer ist dieser Missionar, mit dem wir es zu tun haben. Und im zweiten Teil der Predigt wollen wir uns angucken, was habe ich für einen Anteil daran, an diesem Missionsprojekt Gottes. Und deswegen der erste große Überpunkt, Gott, der große Missionar. Und zwar die Mission vor Ewigkeiten, die Mission Gottes vor Ewigkeiten. Ihr Lieben, es gibt ein Buch, das vor Ewigkeiten geschrieben wurde. Ein Buch, das ehe irgendetwas existierte, bei Gott war. Und dieses Buch hat einen sonderbaren Namen. Und das Buch trägt diesen Titel, Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. In Offenbarung 13, Vers 8, da offenbart oder zeigt uns Johannes dieses Buch und er sagt, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, das Tier, den Feind Gottes, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Johannes, er nimmt uns in diese Apokalypse mit hinein, in diese Geschichte, wo Gott uns den Vorhang so ein wenig lüftet für das, was den Christen quasi bevorsteht. Und er sagt, es wird die Zeit kommen, wo die Christen bedrängt werden, wo sie mancherlei Anfechtung erleben werden, wo sie verfolgt werden und so weiter. Aber es gibt da dieses Buch. Es gibt dieses Buch, das uns garantiert, zu überwinden. Und das ist das Buch des geschlachteten Lammes. Und das wurde geschrieben von Grundlegung der Welt an, wie es dort heißt. Und ohne jetzt nähere Umstände zur Offenbarung zu geben, will ich nur diesen Aspekt hervorheben. Gott kündigt mit diesem Titel des Buches an, dass ein Lamm geschlachtet werden wird, das Lamm Gottes. Und zwar vor allen Zeiten kündigt er das an. Er offenbart, dass in seinem Herzen, in Gottes Herzen, dieser Gedanke bereits beschlossen war. Dass er irgendetwas war, ehe er die Schöpfung ins Dasein rief, ehe Sonne, Mond und Sterne den Himmel bekleideten, ehe irgendetwas sich auf dieser Erde regte, ehe wir Menschen waren, ja sogar ehe es Sünde gab. Ehe all das war, da hat Gott beschlossen, durch das Blut des Lammes Sünder zu erlösen, ehe es sogar überhaupt Sünder gab, die zu erlösen sind. Und das macht folgenden Punkt deutlich, um auch diese große Geschichte Gottes zu verstehen: Das Evangelium war niemals Plan B von Gott. Das Evangelium war niemals bloß eine Reaktion auf das Versagen der Menschen, war niemals eine Notlösung auf die Rebellion des Menschen, war niemals eine Option von vielen. Nein, es war immer das Evangelium, das der Plan Gottes war, der Ratschluss Gottes, der Wille Gottes, die Entscheidung Gottes. Und diesen Gedanken, den finden wir nicht nur am Ende der Bibel in der Johannes-Offenbarung, sondern wir finden ihn auch bei Paulus und auch anderweitig immer wieder aufgegriffen, wo uns gezeigt wird, dass das Evangelium von Ewigkeiten her in Gottes Herz war. Epheser 3, Vers 9. Paulus beschreibt seinen Dienst, wozu er gekommen ist, und sagt: Ich bin gekommen, zu enthüllen, was die Verwirklichung des geheimen Ratschlusses beinhaltet, der von Gott, von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. Und in dem Zusammenhang geht es um das Evangelium, was er hier offenbart, enthüllt. Und davon haben wir zahlreiche Stellen. Und was macht das deutlich? Was ist hier, ich sag mal, fruchtbar machend für uns? Mission gehört zur DNA Gottes. Mission gehört zum Herzschlag Gottes. Sie ist zentraler Bestandteil seines Willens und seines Handelns. Mission, sie ist der Ausfluss seines Liebeswesens gegenüber verlorenen Menschen. Und wenn jemand Missionar ist, ihr Lieben, dann ist das Gott. Und wenn jemand Mission betreibt, dann ist das er. Und das, was er vor Ewigkeiten geplant hat, das bewirkt er oder vollführt er, verwirklicht er in der Zeit. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in den und aufzeigen, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist Mission betreiben in der Bibel. Gott, der Vater, ist der erste Missionar. In den ersten oder auf den ersten Seiten der Bibel, da begegnet uns diese Schöpfungserzählung. Und sie zeigt uns, wie Gott diese Welt geordnet und harmonisch geschaffen hat und den Menschen hineingestellt hat in diese Welt. Und ihnen gesagt hat: Seid fruchtbar, mehrt euch, macht diese Welt euch untertan, bebaut sie, bewahrt sie, gestaltet sie. Also tobt euch aus zu meiner Ehre. Aber was taten wir Menschen? Wir haben uns gegen Gott gerichtet. Wir haben uns von Gott abgewandt. Wir haben diese Treue ihm gegenüber gebrochen. Wir haben gesagt: Gott, ich brauche dich nicht. Ich weiß auch selbst zu leben. Wir glaubten dem Lügner anstatt unserem wohlwollenden Schöpfer. Wir griffen nach der Frucht, und die Folge von dem, alles Perverse, alles Zerstörerische, alles Negative, alles Böse, alles Übel findet in unserer Rebellion, in unserer Ablehnung von Gott seinen Ursprung. Wir sagten uns von Gott los. Und nachdem wir gesündigt haben, nachdem Adam und Eva damals gesündigt haben und diesen Beziehungsbruch begonnen haben, da flüchten sie vor Gott, da verstecken sie sich vor Gott. Und hier auf einmal auf den ersten Seiten der Bibel begegnet uns Gott der Vater als der erste Missionar. Und ich weiß nicht, was du so denkst an die Reaktion Gottes auf dieses Versagen von Adam und Eva. Man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass Gott so bam, wie eine Ameise den Menschen zertritt. Der große Schöpfer wird beleidigt und er müsste ihn doch eigentlich jetzt sofort Ende machen. Oder dass man daran denkt, wie er vielleicht Feuer und Schwefel über Adam und Eva fallen lassen sollte, weil sie es doch verdient haben. Oder dass er die Flut bringt wie bei der Arche Noah. Aber all das tut Gott nicht hier bei Adam und Eva. Das heißt, er geht bei der Kühle des Abends einher durch den Garten, Kapitel 3. Und der einzige Begriff, das einzige Wort, das Gott dem Menschen zuruft, In dieser Situation des Treuebruchs, des Verleugnens von Gott, des Ablehnens von Gott ist dieses hebräische Wort, Ayeka. Wo bist du? Ayeka, wo bist du? Es ist der erste seelsorgerliche Ruf nach dem Menschen. Es ist das erste missionarische Handeln Gottes gegenüber dem Menschen. Gott der Vater, er tritt auf die Bühne dieser Welt und er ruft den Menschen, wo bist du, Ayeka? Gott ist der Missionar, der den Menschen nachgegangen ist. Nicht der Mensch ist zu Gott gekommen. Nicht der Mensch hat gecheckt, ey, Gott, wir haben hier etwas gravierend falsch gemacht. Wie kann es jetzt weitergehen? Nein, sie versteckten sich. Wir Menschen, wir verstecken uns vor Gott, wir fliehen vor Gott. Wir versuchen ihn irgendwie aus dem Leben zu klammern, weil da auch Angst war bei Adam und Eva. Auch bei uns Menschen heute, wenn da ein Gott ist, wird er überhaupt nicht annehmen und so. Man geht Gott aus dem Weg, aber bis heute hallt dieser Ruf Gottes durch den Korridor der Menschheitsgeschichte. Ayeka, wo bist du? Mit dieser Frage lädt Gott den Menschen inmitten seiner Rebellion, inmitten seiner Ablehnung ihm gegenüber ein, innezuhalten. Ruhig zu werden, sich selbst zu hinterfragen. Hey, wo stehe ich gerade gegenüber meinem Schöpfer? Wie ist mein Verhältnis gegenüber meinem Gott? Wo befinde ich mich gerade? Und auch diese Möglichkeit, sich einzugestehen, ey, wie tief bin ich eigentlich gefallen? Wie weit bin ich von dir weggelaufen, Gott? Diese Frage, sie hallt auch heute in diesem Raum. Wo bist du? Gott stellt sie dir in der Beziehung ihm gegenüber. Es ist ein einladendes Rufen. Aber Gott bleibt nicht bei diesem bloß seelsorgerlichen Rufen, sondern er redet weitergehend über zwei wesentliche Aspekte in Kapitel 3, nämlich über Gericht und Gnade, über Zorn und auch Erlösung. Gott erkündigt ihn Gericht an. Er spricht über den Fluch, den die Sünde jetzt hervorbringt, aber gleichzeitig sagt er auch, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, der redet da zu der Schlange. Und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn die Ferse zermalmen. Gott kündigt an, da kommt einer. Einer, durch den die Macht der Sünde und der Verführung gebrochen wird. Durch diesen einen Samen, durch den einen Menschen, durch den einen Nachkommen, der im Alten Testament wiederholt angekündigt wird, wird all das wiederhergestellt, wird all das wieder neu gemacht. Und bis zu diesem Kommen, von dem Joachim vorher aus Galater 4,4 sprach, bis zu diesem Kommen erwählt sich Gott ein Volk, Israel, wie wir es auch im Video gesehen haben, um den Heiden zu zeigen, ey, das ist Gott. Und mit Gott zu leben ist Segen und Freude und Fülle. Mit ihm zu leben heißt es, gut zu haben. Aber was begegnet uns in der Geschichte Israels? Auch sie schaffen es nicht. Und was tut Gott? Nein, Gott verwirft sie nicht, sondern er sendet Propheten, die letztendlich nichts anderes tun, als zu rufen, Ayeka, wo seid ihr? Israel, wo ist diese Beziehung mit Gott hin? Aber nicht nur für Israel hat Gott ein Herz, sondern auch für die Heiden, was auch durch das ganze Alte Testament, gerade bei den Propheten, immer und immer wieder hervorkommt. Beispielsweise Jona, der nach Ninive gesandt wird. Und Gott sendet Propheten zu Israel als auch zu den Heiden, um sie hinzuweisen auf diesen Gott. Und final tut er das in seinem Sohn Jesus Christus, was uns zum zweiten Punkt bringt, nämlich der leibhaftige Missionar, Gott, der Sohn. Und hier haben wir auch die unmittelbare Brücke zwischen Weihnachten oder Adventszeit, dieser Erwartungszeit und diesem Thema Mission. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus, er kam in diese Welt zu uns. Er wurde gesandt. Er war derjenige, der das Evangelium, die gute Nachricht verkündigte und mit seinem Leben und Sterben, stellvertretendem Sterben für die Menschheit, dieses Evangelium besiegelte, dieses Evangelium bestätigte, dieses wirklich zu einer guten Botschaft machte. Er war von Gott gesandt, ihr Lieben. Und Johannes verwendet in seinem Evangelium über 50 Mal diese Thematik. Jesus ist der Gesandte von Gott. Gott der Vater, die erste Person der Dreieinigkeit, sendet den Sohn, die zweite Person der Dreieinigkeit. Beispielsweise Johannes 3,17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Und da haben wir noch zahlreiche andere Stellen, die das beschreiben. Gott, ja, er hat bereits vor der Welt beschlossen, die Menschen nicht ihrem eigen gewählten Schicksal der Sünde zu überlassen, sondern sich selbst in Jesus als Missionar in die Welt zu senden. Und ich glaube, dass die Aussage eines Theologen hierzu sehr passend und gleichzeitig herausfordernd für uns heute ist. Man kann nicht an Christus teilhaben, ohne teilzuhaben an seiner Mission an die Welt. Man kann nicht an Christus teilhaben, ohne teilzuhaben an seiner Mission an die Welt. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Aber hier sei erstmal gesagt, wir haben bisher gesehen, die Mission, sie gehört zur DNA, zum Herzschlag Gottes. Und dieser Gedanke von dem Theologen erfordert uns ja darin, dahingehend heraus, weil er sagt, ey, wie kann es sein, dass ich mich Christ nenne, der ich diese Liebe erfahren habe mir gegenüber und dann trotzdem kalt gegenüber einer verlorenen Welt bleibe. Aber die Mission, sie hört nicht auf, wie gesagt, mit dem Leben, Sterben, Auferstehen und der Himmelfahrt Christi, sondern sie geht weiter. Und da kommt die dritte Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist. Und er wird uns in der Bibel als der erfolgreiche Missionar beschrieben. Beispielsweise Johannes 16,8. Er, wenn er gekommen ist, wird die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er wird es tun. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe, weil der Heilige Geist, der hat eine viel größere Reichweite als ich hier in meiner leiblichen Präsenz. Er wird nämlich bis an die Enden der Welt gehen. Und er wird es vollbringen. Das ist unsere Hoffnung, dass der Heilige Geist es vollbringt in der Mission. Und vielleicht denkst du dir jetzt morgens, boah Werner, ich bin hingekommen, ich habe mir irgendwie was viel Praktischeres oder so erwartet. Da kommen wir gleich noch hin. Aber ich möchte hier einmal ein kurzes Fazit ziehen. Warum schauen wir uns den dreieinigen Gott an? Was hat das mit mir zu tun? All das sollte eigentlich deutlich machen, Mission hat immer etwas zuallererst mit Sendung zu tun. Man wird gesandt von jemandem. Gott der Vater geht hin, sendet später den Sohn, beide senden wiederum später den Heiligen Geist. Zweitens, weil derjenige, der Mission betreiben will, der sowohl seine Nachbarn erreichen will, als auch vielleicht bis an die Enden der Welt gehen will, begreifen muss, Mission geht von Gott aus. Er ist der Autor und der Big Player in der Mission und nicht ich. Nicht ich bin der, auf den alles ankommt, von dem alles abhängt in der Mission, sondern ich darf teilhaben an einer größeren Mission und mich gebrauchen lassen in dieser. Drittens, weil du, der du heute hier sitzt, und wenn du von Herzen sagen kannst, ich glaube an das Evangelium, dass Jesus für mich gestorben ist oder gelebt hat und gestorben ist und auferstanden ist, wenn du Christ bist und heute hier sitzt, dann bist du das Produkt dieser Mission vor Ewigkeiten. Du bist das Ergebnis davon, dass Gott, der dreieinige Gott, sich entschieden hat, Sünder zu retten. Du, der heute hier bist, bist Teil dieser Geschichte Gottes, dieser Mission Gottes, dieser Liebesgeschichte Gottes. Und auch darin offenbart sich hier die erste Motivation. Warum soll ich Mission betreiben? Warum kann ich eigentlich gar nicht still sitzen? Weil Gott ein Gott der Mission ist und ein Gott voller Retterliebe. Liebe, die dich in deinem Elend gesehen hat und gesagt hat, dich will ich. Und zu dir mache ich mich auf. Die erste Motivation ist die Liebe des dreieinigen Gottes für uns Menschen. Und er will dich an dieser Sendung, an dieser Mission teilhaben lassen. Und das bringt uns zum zweiten Teil, Gottes Mission und dein Anteil daran. Und zwar, und jetzt kommen wir zu unserem Haupttext, wo wir uns ganz weit aufhalten werden, wenn ihr eine Bibel oder so habt. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Gottes Mission erstens wird schwachen Menschen anvertraut, die auch zweifeln. Gottes Mission wird schwachen Menschen anvertraut, die auch zweifeln. Wisst ihr, bei der Betrachtung vom sogenannten Missionsbefehl betrachtet man meistens die Verse 18 bis 20 und die zwei Verse davor lässt man irgendwie raus. Aber wir verpassen was unglaublich Gewinnbringendes. Hört einmal, was Jesus hier sagt. Oder erstmal Matthäus. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie gerufen hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Matthäus macht zuerst deutlich, Moment mal, 11 Jünger, einer fehlt. Da war einer, der Jesus verraten hat, ihren Herrn, ihren Meister verraten hat. Da ist einer, der sie ans Messer geliefert hat und dann Selbstmord begangen hat. Einer fehlt, er ist nicht mehr da. Eine schmerzhafte Erinnerung wird eigentlich geweckt an diese Tragödie, die innerhalb dieses Jüngerkreises geweckt worden ist, geschehen ist. Und dann geht's aber weiter, dass 11 Jünger in den letzten Wochen erlebt haben, wie ihr Jesus am Kreuz hing. Und die sahen, wie er starb und was ihnen blühen könnte, wenn sie sich weiterhin zu ihm halten würden. Und es gab da keinerlei Anreiz, an Jesus festzuhalten. Sie waren verängstigt, sie waren hilflos. Aber die dann auf einmal erlebt haben, dieser Jesus, er lebt. Er ist aus dem Tod wirklich auferstanden, wie er es gesagt hat. Und er dann eine kurze Zeit mit ihnen vollbracht hat und sie dann zum Berg gerufen hat, zu diesem Berg am Ende hier in Matthäus, und ihnen etwas mitgeben wollte, sie aufrufen wollte, eine Mission in Anspruch zu nehmen, die eigentlich über ihrem Vermögen liegt. Und schaut mal, wie sie dann auf Jesus reagieren. Einige sahen Jesus, fielen vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Auf der einen Seite sind da Jünger, die fasziniert sind, die begeistert sind, die Jesus anbeten, ihm huldigen, sich vor ihm niederwerfen. Und gleichzeitig sind da auch andere, die zögern, die das Ganze noch nicht richtig einordnen können, die nicht das zusammenbringen können. Wie kann das sein? Ja, Jesus lebte jetzt hier mit uns auch einige Tage nach seinem Auferstehen, aber ist das alles so greifbar, so haltbar? Sie hatten Zweifel, sie zögerten. Und ich möchte dich fragen, zweifelst du manchmal? Verzweifelst du manchmal an deiner eigenen Schwachheit? An deinem eigenen kleinen Glauben? Denkst du manchmal, ey, mit mir kann Gott in seiner Geschichte nichts anfangen? Matthäus zeigt uns hier, wie Professor D.A. Carson es, finde ich, treffend formuliert, die Auferstehung Jesu hat Männer mit schwankendem, geringem Glauben und schwankendem Verständnis nicht sofort in geistliche Riesen verwandelt. Hört nochmal, die Auferstehung Jesu hat Männer mit geringem Glauben und schwankendem Verständnis nicht sofort in geistliche Riesen verwandelt. Deine Schwachheit, deine Zweifel, dein kleiner Glaube sind für Gott kein Hindernis, dich in seiner großen Geschichte zu gebrauchen, dich in dieser unglaublich großen Geschichte zu etablieren, dich für diese Mission zu begeistern und zu benutzen, die Welt mit seinem Evangelium zu erreichen. Ihr Lieben, keiner wird als geistlicher Riese geboren, aber jeder von uns kann einer werden mit Gott. Und Gott will dich gebrauchen, wie er auch diese Jünger gebrauchen wollte. Und deswegen baut er jetzt nochmal richtig Theologie da rein. Jetzt gibt Matthäus eigentlich nochmal Vollgas und nimmt die ganze Thematik des Matthäus-Evangeliums, um den Jüngern und uns heute deutlich zu machen, wir können es schaffen, mit Gottes Hilfe. Aus folgendem Grund. Ich fange bei Matthäus 1 an und rausche jetzt einmal mit euch tatsächlich durch das ganze Matthäus-Evangelium, um euch diesen theologischen Gehalt mitzugeben. Matthäus 1. Jesus wird uns als der König offenbart. Sein göttlicher Ursprung wird in den ersten Versen aufgezeigt, neben seinem natürlichen Ursprung. Er kommt aus der Königslinie David und er kommt aus Gottes Linie. Matthäus Kapitel 2, die Heiden, die Magier aus dem Osten, die kommen herbei und sie huldigen diesem verheißenen König Jesus. Sie beten ihn an. Matthäus Kapitel 3, der Herold des Königs. Ein Herold war der, der vor dem König einherging und rief, Leute, der König ist da, macht euch bereit. Der König kommt, räumt den Hof auf, räumt das Haus auf, macht euch bereit, zieht euch an. Ey, der König ist kurz vorm Kommen. Das war Johannes der Täufer und er ruft, der König ist da und er bereitet den Weg für Jesus. Matthäus Kapitel 4, Jesus der König, er begegnet unserem schlimmsten Feind Satan und er macht ihn fertig. In Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 5 bis 7, die erste von 5 Reden innerhalb des Matthäus-Evangeliums, zeigen uns, Jesus der König verkündet sein Reich, die sogenannte Bergpredigt. Und er beschreibt darin, das ist mein Reich, das sind die Menschen, die in meinem Reich leben, das ist der Charakter und das Wesen, das in diesem Reich regiert. Und dann geht's weiter, Kapitel 8 bis 26, 4 weitere Reden. Und Jesus bezeugt und demonstriert ganze Zeit seine Macht während diesen Reden und zwischen diesen Reden, indem er Dämonen austreibt, Kranke heilt, Wunder und Zeichen tut. Jesus ist König, will Matthäus das ganze Evangelium deutlich machen. Und dann zeigt er Kapitel 26 bis 28, dieser König, er gibt sein Leben in den Tod. Aber er überwindet als König Tod, Teufel und Sünde und steigt aus dem Tod empor, um seinen Nachfolgern jetzt in der letzten finalen Etappe diese Mission anzuvertrauen. Und das kulminiert, das kommt zum Klimax jetzt, zum Höhepunkt in unserem Text in Vers 18. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Hier bringt Matthäus ist zum Gipfel, schnürt den Sack quasi zu, von Anfang bis Ende, Jesus ist König, Jesus regiert. Auf dieser Zusage baut oder basiert aller christlicher Eifer und aller Mut zur Verkündigung des Evangeliums, zum Teilen von dieser guten Botschaft. Wisst ihr, wir neigen alle dazu, ängstlich zu sein, irgendwie zaghaft zu sein, Schiss zu haben vor dieser Herausforderung mit unserem Nachbarn, unserem Arbeitskollegen, unserem ungläubigen Freund oder so das Evangelium zu teilen. Wir neigen doch alle dazu. Aber was ist, wenn da einer auf einmal an meiner Seite ist, der stärker ist, der größer ist, der mächtiger ist als all das? Wisst ihr, in der Vergangenheit war es bei mir so, in der Kindheit, wir haben da Fußball gespielt, immer wieder mit meinen besten Freunden. Und dann waren da die älteren Brüder, ne? Die waren schon einige Jahre älter. Und manchmal haben die mitgespielt und du wusstest so, wenn du in dem Team gespielt hast beim anderen, also gegen deinen älteren Bruder oder so, boah, keine Chance. Da werden wir verlieren. Das wird nichts, ne? Und wenn er bei dir war, dann war es so, oh, okay, ach, jetzt wird's gut. Aber es gab einen, der hieß Ben. Und Ben, der war vom Alter her zwischen uns klein und den Großen, aber der war technisch so unglaublich gut und der konnte schießen und der konnte tricksen und der konnte laufen und der konnte alles, ne? Und selbst wenn meine großen Brüder im anderen Team waren und du da in Verzweiflung standst und sagst, ah, wie wird das? Und dann siehst du auf einmal Ben mit dem Fahrrad kommen. Da wusstest du, das wird's. Wenn der wird bei mir spielen und wir werden das gewinnen. Und genauso war es auch, wenn Ben für einen gespielt hat. Und ihr Lieben, Matthäus sagt, nicht Ben ist an deiner Seite, sondern Jesus ist an deiner Seite. Jesus spielt für dich. Jesus ist für dich, mit dir. Und wenn auch alles so bedrohlich erscheint oder so, Jesus regiert. Jesus hat alle Macht, Jesus herrscht. Er wird uns in diesen Versen als nicht als Imperator, wie es in Rom damals galt, bezeichnet oder beschrieben, als der, der so ein Reich beherrscht. Nein, er ist der Pantokrator, der Allherrscher, der über allem Sichtbaren und allem Unsichtbaren steht und dieses regiert. Er befehligt alle Reiche. Nichts kann sich seinem Willen entziehen, seiner Macht sich widersetzen. Und das sollten die Jünger ganz zu Beginn wissen, dass ihr Jesus der König der Könige ist, der Herr der Herren, der die Schöpfung und die Naturgewalten befiehlt, der den Dämonen und den Engelwelten gebietet und sie folgen seinem Gebot, der Könige und Regierungen einsetzt und absetzt und der in der Lage ist, Menschenherzen, deins und meins und das von denen, an die du denkst, die noch nicht ihn kennen, der vermag, all diese zu bewegen und sie von der Schönheit des Evangeliums zu überzeugen. Und das sollten auch wir wissen. Wir dienen diesem König Jesus. Wir tragen sein Banner. Und das sollte uns mit Mut und Ehrfurcht erfüllen. Ey, der König der Welt, er ist für mich. Der König der Welt, er will mich mit Anteil nehmen lassen an seinem Triumphzug. Ich brauche mich nicht zu fürchten, so wie auch da der Psalmist 118 sagt, der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was sollte der Mensch mir tun? Und weil Jesus so mächtig ist und wir davon ausgehen können, dass er fertig wird mit meiner Angst, mit meiner Menschenfurcht, deswegen wollen wir doch vertrauen, dass er dich und mich gebrauchen kann in dieser Mission. Er will durch mich und dich was bewirken, weil unsere Zweifel und Schwächen seine Macht nicht zunichte machen. Weil wir nicht diese großen Spieler sind auf dem Spielfeld, sondern er. Weil er größer ist als deine Ängste. Weil er für dich ist und diese Welt mit dir beobachten will, erobern will. Weil er die Macht hat, gottlose Herzen umzudrehen. Er ruft dich auf, nicht auf dich zu schauen, sondern auf ihn zu schauen. Auf seine Kraft zu vertrauen, nicht auf deine. Sein Zusagen zu glauben und nicht irgendwelchen Lügen. Er ruft dich zur Mission auf. Aber wie sieht das konkret aus? Wie nimmt Mission Gestalt an? Und das bringt uns zum Vers 18 und folgende. 19 und 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Bis hierhin erstmal. Kurz etwas zur Grammatik. Es gibt ein Partizip an dieser Stelle. Es gibt ein Hauptverb und drei Partizipien. Und häufig denken wir, Mission heißt halt hingehen, Jünger machen, taufen, alles irgendwie gleich. Aber das ist nicht so. Sondern das Hauptverb in unserem Text ist Macht zu Jüngern. Das ist der einzige Imperativ, der hier verwendet wird. Macht zu Jüngern. Und die anderen drei Verben sind Partizipien, die das zwar quasi belegen, beschreiben. Wie können wir jetzt Jünger machen? Indem wir hingehen, indem wir sie lehren, indem wir sie taufen. Aber der Befehl ist, macht zu Jüngern. Geht hin, macht zu Jüngern und so weiter. Ne? Und hier wird ein Knackpunkt, ein schwieriger Punkt, sage ich mal, deutlich, den ich jetzt auch nicht mehr aufgreifen kann, aber wir leben häufig in einer Komm-Kultur. Die Leute sollen zu uns kommen, zu uns in die Kirche, zu uns ins Haus, auf uns auf Arbeit zukommen und so weiter. Aber in dem ganzen Lärm dieser Zeit, in all den, Dingen, die uns so belasten und beschweren als Menschen, das sehen wir gar nicht häufig, diese existenziellen Fragen, sondern sie gehen unter. Und deswegen kommen die Menschen auch gar nicht auf uns zu. Kommen auch nicht zu Gottesdiensten, sehen keinen Wert, keinen Sinn und all das darin. Aber Kirche Jesu, Christsein, ist von einer Gehkultur geprägt, nämlich hinzugehen zum Menschen dort, wo er ist. Ihn aufzusuchen in seiner Sünde, in seinem Dreck, in seiner Verlorenheit. Wisst ihr, das habe ich ja eben versucht deutlich zu machen. Dass Gott, der Vater kommt, der Sohn kommt, der Heilige Geist kommt und sie betreiben Mission, sie begegnen dem Menschen dort, wo er ist und warten nicht, dass der Mensch irgendwie erstmal selbst auf die Idee kommt, zu Gott zu kommen. Nein, sie kommen zu uns. Gott trat in deine Lebenswirklichkeit hinein, um dir auf Augenhöhe zu begegnen. Und ihr Lieben, hier ist dieser wichtige Punkt, der uns helfen soll auch, diesen Mut zu fassen, Jüngerschaft zu betreiben, Menschen von Jesus zu erzählen, zu ihnen hinzugehen. Weil wenn du Jesus sagen hörst, geh hin und mach zu Jüngern, dann darfst du zuallererst den Jesus sehen, der selbst hingegangen ist, der als dieser König der Könige seinen Palast, den Himmel verlassen hat und seine Herrlichkeit abgelegt hat, indem er Mensch geworden ist, was wir an Weihnachten feiern. Und diese Lebenswirklichkeit von gierigen Geldeintreibern, von Prostituierten, von Lügnern, von Stolzen und Arroganten, von Selbstgerechten, von Eingebildeten und so weiter trat. Er ist in die Lebenswirklichkeit von all diesen Menschen gekommen. Und Jesus trat auch in deine Lebenswirklichkeit, hinein in dein sündiges Leben, wo sich alles um dich gedreht hat und nichts so mit Gott eigentlich das Ganze zu tun hatte in seinem Sinn. Er ist gekommen zu dir. Und er trat zu dir in deine Welt, in dein Leben, ohne dich zu verurteilen, ohne sich von dir abzuwenden. Und er rief dir wie Petrus und den anderen Jüngern zu, folge mir nach. Und ich mache dich heil, damit du an andere an demselben teilhaben lassen kannst, was du erlebt hast. Und ich möchte dich fragen, wann willst du endlich gehen? Wisst ihr, Weihnachten ist im Grunde, Mission ist im Grunde, Weihnachten selbst zu feiern, zu genießen, zu glauben und Weihnachten selbst auszuleben, nämlich hinzugehen zu den Menschen. Wann willst du in das Leben, in die Lebenswirklichkeit mit all den Fragen und Nöten und Sehnsüchtigen, die deinen Nächsten beschäftigen, hineintreten? In dem demütigen Bewusstwerden, dass Jesus, der König der Welt, sich zu dir, dem Sünder, auf den Weg gemacht hat, um dich zu lieben und zu retten, will ich dich heute Morgen aufrufen, als begnadigter Sünder, zu verlorenen Sündern zu gehen, um sie zu lieben und sie auf diesen rettenden König hinzuweisen, auf Jesus hinzuweisen. Komm aus deiner Komfortzone raus und wag diesen Schritt hin zu deinen ungläubigen Mitmenschen. Und es bedarf Worte, es bedarf nicht bloß Taten. Manchmal denken wir, ja, na, ich lebe ja ein frommes, ethisch korrektes Leben. Aber das Evangelium ohne Worte gibt es nicht. Paulus sagt, der Glaube ist aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Römer 10, 17. Und wisst ihr, wenn wir auf Jesus vertrauen, seine Macht in Anspruch nehmen, uns darauf werfen und ihn sehen als diesen Ben, na, der für uns ist, dann können wir etwas wirklich bewegen. Dann können wir mutig werden. Und ich möchte abschließen mit dem letzten Vers. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage. Bis zur Vollendung des Zeitalters. Matthäus macht hier eine Conclusio. In Matthäus Kapitel 1 zeigt er, du wirst seinen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden erretten. Das ist der erste Titel oder der erste Name, Jesus. Und dann kommt die Überleitung zur Prophetie aus Jesaja. Die Jungfrau wird einen Sohn gebären und er soll Immanuel genannt werden. Gott mit uns. Matthäus endet nicht bloß mit diesem Machtanspruch, diesem Königsanspruch, das Evangelium, sondern Immanuel, Gott mit uns, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er bringt es auch hier zu einem Ende. Und das darfst du wissen, in all deinen Kämpfen, in all deinen Nöten, in all deinem Ringen und deinen Zweifeln, in deinem Versagen, da ist dieser Jesus, dieser König Jesus, der gesagt hat, ich gebe dich nicht auf, wie Hebräer es sagt. Ich bleibe bei dir, ich bin für dich, ich richte dich auf und ich will mit dir Geschichte schreiben. Und diesem Jesus kannst du vertrauen und mit ihm wagen, deinen Nächsten an Weihnachten Anteil haben zu lassen. Amen. Ich bete noch kurz. Vater im Himmel, danke für dein gutes Wort. Danke für dein Evangelium. Danke für diese Mission, an der du uns teilhaben lassen willst. Aber zuallererst danken wir dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns alle gesehen hat, uns sieht in dem Zustand, in dem wir sind und dass keiner von uns dir egal ist. Du bist ein Rettergott. Du liebst es, Menschen zu retten, sie in Beziehung und Harmonie zu dir zu bringen. Und dafür danken wir dir. Und du siehst jeden, der heute hier morgen da ist und dich noch nicht kennt. Du weißt um jeden, der dieses Weihnachten, diese Mission noch nicht feiert, der noch nicht in Beziehung mit dir ist. Und wir bitten dich für ihn, dass du ihm Glauben schenkst, dass du ihn das doch ergreifen lässt und feiern lässt und lieben lernen lässt, was es heißt, von Gott gesucht und geliebt und gerettet zu sein. Wir bitten dich für jeden von uns, die wir mit dir unterwegs sind und im Alltag so häufig scheitern, so häufig an unserer eigenen Sünde scheitern, aber auch an dem Mitteilen des Evangeliums unserem Nächsten gegenüber. Du siehst all unser Versagen und du bist voller Gnade, bist voller Liebe zu uns, bist immer vergebungsbereit und willst uns gebrauchen. Willst uns aufrichten, willst uns helfen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und darum bitten wir dich, dass du uns das hilfst, dabei hilfst, dass du uns Mut gibst, dich zu verkündigen, dass du uns die Augen öffnest für deine große Macht und die Macht deines Sohnes Jesus, der mit uns und für uns ist, alle Zeit, um uns zu helfen, unserem ungläubigen Nachbarn, Freund, Verwandten von dir zu erzählen. Gib uns Mut, befähige uns zu dieser Mission, auch in dieser Woche. Amen.